Ehrlich gesagt hat der Ankauf oft noch mehr Spaß gemacht als der Verkauf, obwohl man beim Verkaufen natürlich mit Leuten zusammenkommt, die ein hohes Spezialwissen haben, ne? Die also ihr Sammelgebiet haben, was unter Umständen etwas ist, von dem ich überhaupt keine Ahnung habe. Da kann man nur lernen. Also man lernt immer von den Kunden sehr viel, auf was man achten muss, was die gerne haben möchten, was selten ist, was häufig ist. Das habe ich am Anfang vor allem über die Kunden erfahren.
Stadtleben, der Podcast der Siegener Zeitung. Wir sagen dir, was geht und wo es geht. Ob Kneipe, Café oder Club. Wir sind vor Ort und erzählen dir, was die Stadt alles zu bieten hat. Entspannt, gerade raus und mit mir, Chantal Kleinschmidt. Also ich habe beschlossen, hier zu wohnen. Ich finde das so einen schönen Ort. Für alle, die das schon ein bisschen länger verfolgen, diesen Podcast und mich dementsprechend auch etwas länger kennen, wissen, dass ich eine sehr verrückte Büchernudel bin, glaube ich, kann man so sagen. Ich liebe Bücher über alles. Und heute sind wir in einem, naja, nicht ganz klassischen Bücherladen mit unserem Podcast, sondern wir sind in einem Antiquariat, im Antiquariat in der Hinterstraße. Und es ist wirklich ein toller, kleiner Ort, der irgendwie nostalgisch und auch irgendwie nicht nostalgisch ist. Man kann es ganz schlecht beschreiben, was das hier alles ausmacht. Ich freue mich, dass mein Interviewpartner heute Zeit für mich hat und ich sage vielen Dank, Herr Nassauer, dass ich heute bei Ihnen im Antiquariat sein darf. Stellen Sie sich doch gern vor.
Gerne. Hallo, mein Name ist Armin Nassauer und ich betreibe seit über 30 Jahren in Siegen ein Antiquariat an verschiedenen Plätzen mittlerweile. Das hier ist das kleinste. Sie sagten ja schon, ein kleines Antiquariat. Das war mal größer, da kommen wir sicher noch drauf.
Ja.
Ja.
Es ist wirklich schön. Also ich habe gerne die Bücher um mich rum. Ich glaube, das ist auch etwas, was Ihnen zusagt, sonst hätten Sie kein Antiquariat oder hätten nicht in Bücher investiert. Da möchte ich natürlich auch gleich drauf zu sprechen kommen, wie Sie überhaupt zu einem Antiquariat gekommen sind. Ist ja ein Beruf, der nicht häufig ergriffen wird. Ich möchte aber mit etwas anderem anfangen. Ich möchte Sie fragen, wie viele Bücher Sie denn überhaupt hier haben? Also das sieht viel aus. Ich weiß, das ist eine ganz fiese Frage, mit der ich einsteige, aber das ist, also ich komme hier rein und denke mir, boah, wie viele Bücher sind das denn hier? Haben Sie eine ungefähre Zahl?
Nein, aber die Zahl viel trifft es ziemlich genau. Also ich habe keine Zahl, nein. Ich habe ja, was Sie hier sehen, ist ja nur ein Teil. Ich habe noch ein großes Lager. Man muss natürlich auch sagen, dass über die Jahre einiges sich nicht mehr verkaufen lässt, was früher sich verkaufen ließ. Das ist dann auch noch da. Mhm. Das heißt, ich habe also auch große Bestände, die im Grunde und Makulatur sind. Nein, es werden etliche 10.000 sein, aber wie viele, das kann ich Ihnen wirklich nicht sagen. Die sind nicht alle erfasst irgendwie in der Datenbank oder so, da kann ich Ihnen jetzt zählen, das habe ich schon lange aufgegeben, also ich weiß es nicht.
Zählen haben Sie aufgegeben, ja, ab wann
Bücher
haben Sie
zählen habe ich Bücher aufgegeben.
Zählen, ja. Ja, zählen ist, ja, hätte ich mich besser ausdrücken sollen, ja, zählen, Bücher zählen. Es sieht auf jeden Fall nach einer Menge aus, nach einer Menge verschiedener Bücher und nach einer Menge alter Bücher.
Ja.
Das ist, glaube ich, der Unterschied, den man auch in einem Antiquariat hat. Es sind gebrauchte, teilweise oder zum großen Teil ältere Bücher.
Ja, es ist unterschiedlich. Es sind im Grunde genommen ja zwei Bereiche. Im Englischen wird das gerne mit used und rare bezeichnet. Also das eine sind die gebrauchten Bücher, das haben sie in England ja sehr, sehr viel. Mhm. Und rare sind dann halt wirklich alte, seltene Bücher. Das mischt sich hier ein bisschen, aber ich habe es auch wiederum räumlich etwas getrennt. Also hier weiter hinten im Laden stehen die gebrauchten Bücher. Die neueren Ausgaben, das sind manchmal Ausgaben, die sind nur 2, 3, 4 Jahre alt. Also Sie finden hier durchaus Sachen, die Sie auch im Buchhandel noch finden. Und zwar auch in den gleichen Ausgaben, aber natürlich auch älteres. Ich selber war immer sehr fasziniert von sehr alten Ausgaben. Das ist allerdings eine Leidenschaft, die ich mit den Siegnern nicht so sehr teile. Das heißt, Die stehen hier auch recht lange und gehen meistens nicht in Siegen weg, sondern auf irgendwelchen Messen oder übers Internet. Also ich habe beides. Ich habe eine sehr schöne große Taschenbuchabteilung. Da kommen wir nachher vielleicht noch drauf. Die habe ich etwas verkleinert. Aber ich habe den Gebrauchtbuchsektor eigentlich immer sehr hoch gehalten.
Ja.
Weil ich es wichtig finde, dass man günstig an gute Ausgaben kommen kann. Nicht jeder sammelt alte Bücher. Manche möchten einfach nur preiswerten, guten Text haben. Und das kann man hier.
Ja, also haben Sie so ein zweierlei, also zwei Säulen, die Sie eigentlich in
Kann man so
haben.
Sagen, ja, kann man so sagen. Und ursprünglich war sogar die Gebrauchtsäule wesentlich größer. Mhm. Das hat das Internet ziemlich zunichte gemacht. Insofern habe ich da abgespeckt und eher versucht, bei den älteren Sachen ein bisschen zuzulegen, weil man die halt, wenn auch nicht in Siegen vielleicht, aber auf jeden Fall eher mal verkaufen kann als einen gebrauchten Kafka oder sowas, der dann nur noch 3 Euro kostet.
Mhm. Ich verstehe das. Also ich sammle auch sehr gerne, und ich kaufe sehr gerne gebrauchte Bücher, weil ich mir einfach denke, man liest das Buch vielleicht ein-, zweimal, dreimal, es sei denn, es ist ein ganz besonderes Lieblingsbuch, dann liest man das wahrscheinlich auch öfter und danach steht's in der Ecke und dann ist es immer noch gut. Also die Buchstaben verschwinden ja nicht aus dem Buch, wenn man es fertig gelesen hat. Also das ist ja immer noch gut.
Ich frage mich manchmal sogar, warum ich Bücher eigentlich, wenn ich sie gelesen habe, zu Hause ins Regal stelle, weil ich weiß genau, die nächsten 10, 15 Jahre werde ich es vermutlich nicht nochmal lesen. Mhm. Man könnte es also genauso gut auch weggeben und einfach sich in 10 Jahren versuchen, wenn man es wirklich nochmal lesen möchte, was ja nicht gesagt ist, es sich nochmal preiswert zu beschaffen. Aber was Sie da ansprechen, ist ein Punkt, der mich auch sehr beschäftigt, weil im Moment wird ja, egal was Sie machen, es geht immer um Nachhaltigkeit. Sie können ja jeden Blödsinn verkaufen, solange Sie erzählen, es sei nachhaltig. Ist nachhaltig, ja. Klingt es gut. Aber eine echte Nachhaltigkeit ist ja meiner Ansicht nach, wenn man Dinge gebraucht nochmal benutzt. Das müssen ja nicht nur Bücher sein, das können ja auch Kleidungsstücke oder irgendwas anderes sein. Bei Büchern aber ganz besonders, man liest ein Buch und kann es ja auch wieder weggeben. Man kann es sich auch gebraucht kaufen. Und da wundere ich mich ein bisschen eigentlich, ich hatte früher sehr viele Schüler als Kunden, Schüler und Studenten. Mhm. Und gerade da hat es sehr nachgelassen, was mich wirklich wundert, weil in der Generation ja im Moment eigentlich über das Thema sehr diskutiert wird. Ich fürchte allerdings, dass da zwar drüber gesprochen wird, dass man den Krempel dann aber trotzdem übers Handy irgendwo im Netz bestellt und sich vom Postboten zur Tür bringen lässt. Und das ist natürlich nicht nachhaltig und übrigens auch teurer.
Das stimmt, ja. Ja, da sagen Sie das. Also das hat sich viel verändert, generell im Einzelhandel und alles, was man kaufen kann, hat sich geändert.
Ja, ja.
Wobei ich das bei Büchern immer noch anders sehe, dass halt nicht die digitalen Varianten gut sind.
Nein, das meinte ich auch nicht. Ne?
Genau,
ich meine
sondern
nicht die digitalen Varianten. Ich meine, dass man sich, dass die Beschaffungswege sich ändern. Mhm. Ne? Also früher gingen sie ins Antiquariat, haben nach einem Buch gefragt und sind mit einem ganz anderen Buch da rausgegangen. Ne? Weil ja, man guckt dann in der Ecke, ich sage dann, ja, weiß ich nicht genau, könnte da und da stehen. Manchmal weiß ich es auch genau. Mhm. Und dann wird geguckt und die Leute finden ganz andere Sachen, an die sie gar nicht gedacht haben. Das kennt ja jeder von uns. Man geht irgendwo einkaufen, man hat entweder gar nichts im Sinn oder irgendwas und kommt mit was ganz anderem nach Hause. Und das war eigentlich auch immer sehr schön. Im Internet finden sie in der Regel nur das, was sie suchen. Das ist ein bisschen, wie soll ich sagen, da geht ein bisschen die Erotik des Kaufens flöten.
Mhm. Und die Befriedigung, die man dann hat.
Ja, ja, aber auch die Freude, was zu entdecken, mit dem man gar nicht gerechnet hat. Ne? Das ist, kann
das
man
klassische
im Internet auch
Stöbern.
Haben. Ja, das Stöbern. Ne? Mhm. Ich denke, das wird auch wiederkommen, aber das ist erstmal eine Weile, weil es andere natürlich bequemer ist. Ich sitze zu Hause, ich sitze, was weiß ich, an der Uni oder im Park, gucke auf meinem Smartphone, was ich wo bestellen kann, bestell's und in 3 Tagen habe ich zu Hause. Ne?
Genau.
Das ist natürlich sehr einfach. Aber mir ist damit auch was verloren gegangen.
Auf jeden Fall. Ich sehe wirklich sehr alte Ausgaben. Die Bände oder die Einbände, die Buchrücken sind teilweise abgeblättert. Das ist schon faszinierend. Also wenn wir jetzt mal wirklich von diesem Thema gebrauchte, neuere Bücher weggehen, hin zu diesen alten Schätzchen, die Sie hier stehen haben. Denn wir sitzen an einem kleinen Tisch mitten neben einer Bücherwand, wo sich die Regalböden leicht biegen mit diesen wirklich alten Ausgaben. Die sind fantastisch. Wo haben Sie die denn her?
Das sind eigentlich alles Käufe von privat. Also ich kaufe nicht auf Auktionen, ich kaufe auch eigentlich nicht im Internet. Das sind in der Regel alles aufgelöste Privatbibliotheken oder teilaufgelöste Bibliotheken. Mitunter kommen auch Leute in meinen Laden und haben was dabei.
Okay.
Eine kleine Kiste oder eine Tasche mit Büchern oder sowas. Und ja, nun, das hat halt auch viele Jahre gebraucht, das alles so zusammenzustellen. Sie sagen, die abgeblätterten Rücken, mir sind natürlich die lieber, die nicht abblättern, aber ich weiß, auf welche Ausgabe Sie gerade gucken und die blättert schon ziemlich lange ab, ja. Und
ein
die blättert
Viererband,
schon
ne?
Ziemlich lange ab. Ja, das ist der, was ist das nochmal, der Tacitus, glaube ich, ne?
Ja.
Ja. Auf sowas gucke ich natürlich sehr, habe ich auch gerne da, aber man muss sich vorstellen, dass der Kundenkreis für diese Sachen auch sehr klein ist, ne?
Das sind Sammlerstücke wahrscheinlich, ne?
Ja, und so viele Sammler gibt es dafür auch wieder nicht.
Ja, wobei Sie das das Verkaufen übers Internet angesprochen haben, wo ja dann wahrscheinlich eher die Kundschaft, die sich dann genau dafür interessiert und das ja auch gezielt sucht, anspricht, oder?
Ja, wobei die richtig teuren Sachen wollen die Leute schon vorher in die Hand nehmen. Ne?
Ja.
Also sie verkaufen nicht ein Buch für ein paar tausend Euro einfach mal schnell übers Internet. Mhm. Das macht keiner. Oder gut, macht vielleicht jemand, der den Verkäufer schon sehr gut kennt. Also wenn das ein Kunde ist, der mich gut kennt, wo ich auch sage, wenn es nicht gefällt, schicken Sie es zurück.
Ja.
Mag das klappen. Aber in der Regel nehme ich sowas mit auf Messen. Das sind mittlerweile auch nicht mehr so viele. Ludwigsburg ist die wichtigste.
Ja.
Da bin ich jedes Jahr im Januar.
Wie heißt die Messe?
Antiquaria.
Ach so,
Antiquaria Ludwigsburg.
Mhm. Ja. Darf man die nur mit Handschuhen anfassen?
Nein.
Nein, darf man die nur
mit
anfassen?
Nein, nein, nein. Hier darf man alles einfach anfassen.
Ja, manche sind ja dann, also für die Erhalt der Qualität, ne, für den Erhalt der Qualität darf man es dann nur mit Handschuhen anfassen.
In Archiven ist das so üblich, ja. Das ist auch richtig so. Aber hier im Laden, nein, man muss da drin blättern können und das gibt's hier nicht.
Jetzt frage ich Sie eine andere fiese Frage. Was ist denn Ihr Lieblingsbuch oder was ist das Buch, was Sie am liebsten mal hier hatten, was dann entweder verkauft wurde oder immer noch hier steht? Gibt es ein Buch, wo Sie sagen, das ist, da bin ich stolz drauf, dass ich das irgendwie mal hier hatte oder habe?
Oh, da stellen Sie jetzt wirklich eine schwierige Frage.
Ist auch leicht gemein.
Weil meine Erinnerung auch nie gut ist. Und ich habe mich mal sehr gefreut über einen amerikanischen Frühdruck, den ich hier hatte, aus dem 16. Jahrhundert, also wirklich sehr früh. Das war ein mexikanischer Frühdruck vom zweiten oder dritten Drucker, der in Mexiko überhaupt gearbeitet hat. Das war jetzt eigentlich, das war ein Katechismus in, ich glaube, mixtekischer Sprache oder sowas. Mhm. Der war auch nicht mal mehr vollständig, aber das war egal. Den hat eine kalifornische Universität gekauft. Okay. Den habe ich dann über einen Londoner Händler, weil die mich auch nicht kannten. Und ich meine, so einen Betrag gibt man eben, wie ich gerade sagte, nicht einfach, das bestellt man nicht einfach. Mhm. Das heißt, das habe ich diesem Händler gebracht. Der hat das Buch nochmal begutachtet, weil das war der Händler des Vertrauens dieser Universität und der sollte Ihnen bestätigen, dass das wirklich kein Mist ist. Und da habe ich mich sehr gefreut. Das Buch selber, muss ich eigentlich sagen, hat mir persönlich nicht viel geben können, weil man konnte es ja nicht mal lesen. Mhm. Aber es war halt schon was Besonderes und das Besondere war auch erstmal rauszufinden, was man da hat, weil es hatte keinen Titel, es war unvollständig und das ist dann schon ein bisschen, ich habe dann eine amerikanische Forscherin kontaktiert und das hat schon ein bisschen gedauert, bis ich überhaupt rausgefunden hatte, was ich da eigentlich habe.
Wahnsinn.
Ja, das war ganz interessant.
Ja, es ist so ein bisschen wie Detektivarbeit.
Das ist das Schöne dabei eigentlich. Ne? Ich sage immer, was mich auch ein bisschen bewogen hat, das zu machen, ist, Sie dürfen zu den Leuten nach Hause, Sie dürfen deren Bücherschränke durchgucken und rausziehen, was man interessant findet. Und man findet halt natürlich Unmengen Blödsinn.
Ja.
Da darf man sich keine Illusionen machen. Also Sie müssen sich durch Berge von, wenn Sie Pech haben, von Konsalik oder sowas durchgraben. Das kann man eigentlich oft schon vorher ein bisschen ausschließen. Und ab und zu ist mal was richtig Schönes dabei.
Ja, seltene Ausgaben oder...
Es muss nicht sehr, es kann einfach auch mal was Schönes sein. Ne?
Ja, ja.
Also natürlich selten, ja gut, aber da hat man dann ja auch oft das Problem, wenn es dann sehr teuer ist, finden Sie erstmal jemanden, der das bezahlen möchte. Also manchmal ist schön schöner als selten.
Das glaube ich, ja. Es ist total spannend. Also ich stelle mir das tatsächlich wie eine Art Detektivarbeit vor, für sich herauszufinden, was ist hier in dem Bücherwust wichtig, in Anführungsstrichen, was ist für mich verkaufbar auch? Das ist wie ein kleiner Detektiv, also stelle ich mir schon vor, ja.
Ein bisschen, ja. Naja gut, man muss ein Gespür dafür kriegen, das bekommt man ja, ich mache es ja jetzt wirklich schon über 30 Jahre, was häufig ist, wofür es vielleicht auch Kunden gibt. Also es gibt halt auch manchmal für skurrile Sachen Kundenkreise oder bestimmte Hobbys, an die ich früher selber nie gedacht hätte, weil mich das persönlich nicht interessiert, wo ich aber heute weiß, da gibt's einfach Leute, die das suchen.
Ja.
Manchmal sind es Kleinschriften, unbedeutende Sachen, Sachen, die halt schnell weggeschmissen werden und die deswegen manchmal seltener sind. Also die Leute vertun sich immer, ich kriege immer Anrufe, ich habe hier Goethe, ich habe Schiller, ich habe Shakespeare. Das ist das, was jeder hat, sage ich mal jetzt ganz großartig. Ne? Also das finden sie dauernd, auch in alten Ausgaben, auch in schönen Ausgaben. Die sind aber nicht viel wert. Die sind sehr schön, die kann man sich ins Regal stellen, die kann man auch lesen. Aber wenn sie die verkaufen, bringen die nicht viel Geld.
Ja, da muss ich ja mal einhaken. Ich habe mir mal eine Schiller-Gesamtausgabe gebraucht, gekauft aus einem Nonnenkloster.
Ach ja.
Fand ich total spannend. Also die Ausgabe sieht richtig schick aus, war aber auch nicht teuer.
Ja.
Aber solche Klassiker findet man dann doch zuhauf, gerade die halt oft gedruckt wurden.
Ja.
In allen möglichen Varianten.
Goethe und Schiller. Wobei die Ausgaben natürlich trotzdem oft sehr schön sind. Und wer das mag, soll sich das auch kaufen und hinstellen. Also ich sage jetzt nicht, dass das nichts ist. Nur wenn die Leute mich anrufen, glauben sie oft, sie haben gerade einen Schatz gefunden.
Mhm.
Und wenn der Schatz Goethe und Schiller heißt, dann ist es das in der Regel nicht. Es sei denn, es sind Ausgaben, die entweder signiert sind oder zumindest Erstausgaben, zeitgenössische Ausgaben dann vielleicht schon.
Genau, ja. Aber ich finde es trotzdem faszinierend, also wie groß Ihr Interessensschatz sein muss, um das auch alles einordnen zu können. Da gehen wir vielleicht in der nächsten Frage doch darauf ein, denn ich möchte Sie gerne fragen, wie Sie überhaupt dazu gekommen sind, ein Antiquariat zu eröffnen, beziehungsweise sich so für Bücher zu interessieren, dass Sie sagen, das könnte ich längere Zeit als Beruf machen.
Ja, also ich habe immer schon gerne gelesen. Ich war ein Kind, das sehr gerne und sehr viel gelesen hat. Meine Mutter, das hat vielleicht damit zu tun, war gelernte Buchhändlerin, hat auch mal hier in Siegen bei Nolz gearbeitet. Das okay. war natürlich vor meiner Geburt. Aber wir hatten immer Bücher zu Hause und ich habe auch gerne und viel gelesen. Habe dann ganz was anderes studiert, Sozialpädagogik.
Ach so.
Habe es auch fertig studiert und war aber eigentlich schon ziemlich früh der Meinung, das ist nichts für mich.
Mhm.
Gut, habe es trotzdem fertig gemacht, weil ich nicht abbrechen wollte. Und habe dann hier in Siegen, gab es auf der Sandstraße ein Antiquariat vom Kollegen Reibetanz, der das ja jetzt vielleicht auch hört, das würde mich ja freuen. Und das war ein kleines Antiquariat, aber es hat mir unglaublich gut gefallen und ich kannte das so nicht. Ich war vorher nie in Antiquariaten gewesen und fand einfach fantastisch, auch historische Ausgaben kaufen zu können. Jetzt nicht Erstausgaben, einfach aber vielleicht eine zeitgenössische oder so. Mhm. Das hat mir immer gut gefallen, weil mich Geschichte auch sehr fasziniert hat. Und da kamen meine beiden Leidenschaften ein bisschen zusammen, das Lesen und das Interesse an Geschichte. Eine historische Ausgabe.
Irgendwas fährt hier gerade an der Straße vorbei. Ich bin mir noch nicht so... Ach, es ist die Müllabfuhr.
Es ist die Müllabfuhr.
Sie soll ihren Job machen.
Gut, also... Also da kamen meine beiden Leidenschaften eigentlich zusammen. Zum einen das Lesen und zum anderen, dass ich schon seit meiner Kindheit mich eigentlich für Geschichte und geschichtliche Artefakte immer schon interessiert habe. Ich habe das nicht studiert, ich hatte das kurz überlegt.
Ja.
Und hier schien mir das irgendwie zusammenzukommen. Das heißt, ich konnte historische Ausgaben haben, man konnte auch was darüber rausfinden, über diese Ausgabe, warum ist die erschienen, wo ist die erschienen. Das hat mich gereizt. Und dann war ich an dem Punkt, wo ich beruflich einfach eine Entscheidung treffen musste. Ich war fertig mit dem Studium, ich hatte auch mein Anerkennungsjahr gemacht und ich hatte sogar eine Stelle in der Tasche.
Okay.
Und sagte dann, nein, das will ich nicht.
Und dann habe ich,
das war 1991, also in Vorinternetzeiten, inseriert damals noch, bin rumgefahren, habe Bücher gekauft, habe ein Ladenlokal relativ günstig auf der Weidenauer Straße gemietet und habe dann innerhalb von 3 Monaten ein Antiquariat vollgeräumt.
Wahnsinn, innerhalb von 3 Monaten?
Da war natürlich auch sehr viel Quatsch im Regal. Ne?
Also ja, okay, Sie mussten anfangen.
Weil das muss man ja auch mal testen. Mhm. Bei vielem habe ich mir gesagt, wer weiß, vielleicht gibt es ja doch einen Interessenten dafür, den gab es dann in der Regel nicht, aber es war trotzdem, hat Spaß gemacht, hat einfach sehr viel Spaß gemacht und darum ging es. Ehrlich gesagt hat der Ankauf oft noch mehr Spaß gemacht als der Verkauf, obwohl man beim Verkaufen natürlich mit Leuten zusammenkommt, die ein hohes Spezialwissen haben, ne? Die also ihr Sammelgebiet haben, was unter Umständen etwas ist, von dem ich überhaupt keine Ahnung habe. Da kann man nur lernen. Also man lernt immer von den Kunden sehr viel, auf was man achten muss, was sie gerne haben möchten, was selten ist, was häufig ist. Das habe ich am Anfang vor allem über die Kunden erfahren. Mit der Zeit findet man das auch noch selbst raus, aber am Anfang waren es vor allem die Kunden, die einem gesagt haben, ja, also das hier. Und mein Kollege damals, den ich eben schon erwähnt habe, aus der Sandstraße, das war ein sehr herzliches Verhältnis, der hat mir damals auch sehr geholfen.
Schön. Hm? Ja, ich glaube, das ist Learning by Doing.
Ja,
also man fängt einfach an.
Ja.
Ganz viele Menschen scheuen sich ja einfach davor, etwas zu tun, weil der Schritt zu diesem Startpunkt einfach im Kopf so schwierig erscheint, wo man denkt, okay, das könnte ich jetzt falsch machen, das könnte ich falsch machen. Und eigentlich habe ich gar nicht so richtig Ahnung, aber manchmal ist der Schritt, mutig zu sein, einfach der richtige.
Ja, naja gut, also ganz ohne Vorkenntnisse war es sicherlich nicht. Wie gesagt, ich bin geschichtlich nicht so schlecht dabei gewesen. Mhm. Das heißt, ich konnte schon ein bisschen was auch zu den Zeiten sagen, in denen die Bücher entstanden sind. Ich hatte sehr viel gelesen und ich meine, man muss bibliografieren können. Sie müssen schon eine ordentliche bibliografische Angabe hinkriegen können. Sie müssen die Bücher, vor allem später natürlich, als es ums Internet ging, vernünftige Beschreibungen machen können. Man muss schon ein bisschen Wissen haben. Das heißt, man schafft sich mit der Zeit auch eine Handbibliothek an. Ne?
Ja,
also
natürlich.
Mit Bibliografien zu einzelnen Autoren, aber auch mit anderen Sachen, mit Fachwissen. Das muss man schon haben. Weil wenn ich jetzt ein Buch aus dem 16. Jahrhundert bekomme mit einem bestimmten Einband, dann ist das schon nicht schlecht. Man kann das irgendwo mal nachschlagen und gucken, ob man vielleicht rausfinden kann, wo ist der Einband hergestellt worden? Wie nennt man diese Art von Schließen, die das Buch hat und sowas? Das kann man jetzt nicht alles sich aus den Fingern saugen.
Ja. Sie haben gerade Bücher mit Schließen angesprochen, ja. Mit diesen wunderbaren, wahrscheinlich Scharnieren, genau, mit genau. Metallschließen. Sehe ich aktuell hier jetzt nicht, aber wenn Sie sagen, Sie haben das schon in der Hand gehabt.
Ja, das kommt immer wieder, aber ich wüsste jetzt, das müsste ich jetzt auch überlegen, ich habe bestimmt irgendwo was,
ja.
Aber ich kann es Ihnen jetzt nicht so blindlings aus dem Regal ziehen. Also die hier stehen haben das nicht. Die Schließen gehen auch oft verloren, die gehen dann irgendwann ab, gehen kaputt, ja. Dann haben Sie nur noch einen Rest da. Aber daher kommt ja unser Begriff mit dem Buch aufschlagen, ne? Weil sie haben das Buch geschlossen, auf den Tisch gelegt und haben dann, wenn das ein großes Buch war, mit der Faust draufgeschlagen, damit das ein bisschen zusammengedrückt wird und konnten dann die Schließen öffnen.
Ja.
Und das heißt also ein Buch aufschlagen eigentlich.
Wahnsinn. Ja. Ja. Diese verschiedenen Sachgebiete, also auf Ihrer Internetseite kann man natürlich auch ein bisschen stöbern in diesen verschiedenen Sachgebieten. Ob das jetzt immer ganz vollständig ist, haben Sie ja auch hingeschrieben, dass das wahrscheinlich nicht so sein wird.
Nein, das ist nur
kann
eine
ja
Auswahl.
Auch nicht sein.
Das ist nur eine Auswahl, ja.
Genau. Aber es sind wirklich verschiedene Sachgebiete. Und Sie haben eben schon gesagt, dass Sie natürlich über die Zeit gelernt haben, was einzuordnen. Ihre Kunden haben Ihnen so ein bisschen in die richtige Richtung wahrscheinlich geschubst.
Auch, ja.
Was ist denn Ihr liebstes Sachgebiet? Oder Ihr liebstes Genre? Also wo sind Sie denn zu Hause?
Naja, also ich war ursprünglich schon eher ein Belletrist. Also ich habe sehr viel Literatur gelesen. Wenn ich jetzt an meine Regale zu Hause denke, ist es schon im Wesentlichen Belletristik. Ich habe dann später noch ein bisschen Reiseliteratur und Landeskundliches, vor allem über den Kaukasus, weil meine Frau daher stammt.
Ja.
Da habe ich mir dann auch eine schöne Bibliothek aufgebaut und halt zu meinem Hobby, zu dem wir vielleicht auch noch kommen, die Schallplatten, da habe ich auch eine Bibliothek zu Hause. Also das sind zwei Sachgebiete, vor allem Geschichte natürlich auch. Mhm. Geschichte hatte ich eigentlich immer auch eine Abteilung über die Themen, die mich interessieren. Das ist nicht sehr systematisch.
Okay.
Aber Belletristik ist es in erster Linie.
Da fällt mir ein, Sie hatten mal einen Fund, glaube ich, kann man so sagen, von einem Siegner Soldaten. Sie hatten da irgendwelche Briefe gefunden,
genau,
unvollständig und wussten gar nicht recht, was das ist.
Kann man so nicht sagen.
Nein.
Das wusste ich schon sofort, als ich das gekauft habe. Das war Louis Ernst, das war
genau.
Kein Siegner Soldat, das war der hat an der Wiesenbauschule gelehrt.
Ja.
Und es gibt auch eine Dr. Ernst-Straße hier und so.
Genau.
Er stammte aus Siegen und ist 1866 einberufen worden in den Krieg gegen Österreich und hat Briefe geschrieben von Anfang an. Schon von der Zugfahrt zur Front hat er Briefe geschrieben. Und diese Briefe hat er hinterher alle, als er zurückkam, zusammengestellt. Also Briefe an seine Eltern, glaube ich, alle oder an seine Familie. Die hat er hinterher zusammengestellt, gebunden und dann als Buch aufbewahrt. Das war sehr schön und das habe ich hier mal irgendwann gekauft.
Per Zufall schon, wahrscheinlich, oder haben Sie das, da ganz bewusst nachgesucht?
Nein, nach sowas kann man nicht bewusst suchen. Das tauchte auf, ich guckte rein, ich sah den Namen, ich dachte, aha, das wird wohl der sein.
Ja.
Das war auch bei einem Händler. Und das habe ich gekauft und dann mir mal die Mühe gemacht, ich meine, das ist ja die alte Handschrift, das ist ja nicht so ganz einfach, mir damals die Mühe für mich selbst gemacht, das alles zu transkribieren, also abzuschreiben. Das hat sehr lang gedauert, aber ich wollte das auch gerne lesen und das ist halt nichts, was Sie eben mal so überfliegen. Also habe ich gedacht, wenn ich mir schon die Arbeit mache, das zu entziffern, dann übertrage ich es auch gleich. Das lag dann jahrelang bei mir im Schrank im Grunde genommen, bis ich dann hier zusammen mit dem Herrn Wagner und dem Herrn Burwitz vom Stadtarchiv damals das als Buch rausgegeben habe. Ja, das war eine schöne Arbeit eigentlich auch mal.
Ja, weil das passt so schön zu diesem Geschichtlichen, was Sie ja interessiert.
Ja, ja.
Das fiel mir sofort ein, als Sie das angesprochen haben, dass Sie da ja sehr viel Arbeit investiert haben, das erstmal zu übersetzen, zu transkribieren und dann das auch in eine neue lesbare Form zu bringen.
Und das ist das, was ich eben sagte. Ne? Das ist also mein eigenes Interesse auch. Mm. Das macht mir, ich habe am Anfang gar nicht an eine Veröffentlichung gedacht. Das machte mir ehrlich gesagt auch Spaß. Ne? Mm. Es war dann doch eine Menge Arbeit, weil wenn man es veröffentlichen will, muss man das natürlich noch zigmal gegenlesen.
Ja, natürlich.
Das hat also schon ein bisschen mehr Arbeit gemacht, als ich mir ursprünglich gedacht habe. Aber es war schön.
Ja, das glaube ich. Mm. Und schön finden Sie auch Schallplatten, haben Sie gesagt.
Ja, oh ja. Schallplatten finde ich mindestens so lange nicht, aber ungefähr genauso lange schön die Bücher. Ich habe als Schüler schon angefangen. Ich habe sehr viel Radio gehört als Schüler. Ich hatte einen Radiorekorder bekommen. Ich weiß nicht, da war ich wahrscheinlich 12 oder so. Das war ganz toll. Und dann habe ich eigentlich auch jeden Abend Radio gehört. Und bin dann irgendwann, ich sagte ja, ich habe mich immer schon für Geschichte interessiert, an historischen Aufnahmen hängen geblieben. Mir war gar nicht klar, dass es sowas gibt. Und wie gesagt, ich war 12, 13 Jahre alt vielleicht und war total begeistert, dass es alte Aufnahmen gibt aus den 20er, 30er Jahren oder noch älter. Und habe dann irgendwann auf Flohmärkten geguckt, ob es die Schallplatten auch noch gibt. Und es gab sie, gerade in den 70er Jahren noch mehr als heute.
Ja.
Und habe dann angefangen, Shellac-Schallplatten zu sammeln. Also das ist diese Sorte Schallplatte, die auf 78 Umdrehungen läuft, aus einem zerbrechlichen Material hergestellt, der Vorläufer der Langspielplatte. Und habe dann eigentlich schon recht früh angefangen, eine Sammlung zusammenzustellen. Mein Hauptinteressengebiet war Jazz.
Okay.
Und habe das jetzt in den letzten 20, 25 Jahren nochmal sehr vehement vorangetrieben, sodass meine Sammlung mittlerweile so groß ist, dass ich einen Raum dafür suche.
Moment.
Das können wir hier gerade mal inserieren. Ich würde nämlich eigentlich ganz gerne diese Sammlung ein bisschen öffentlicher machen. Ich mache ja gelegentlich damit auch öffentliche Auftritte sozusagen als DJ. Mhm. Ich finde es sehr schön, die Sammlung in einem Raum unterzubringen, der groß genug ist, um auch mal eine Veranstaltung zu machen.
Okay.
So eine Art, wenn man so will, Privatmuseum oder sowas, was ab und zu mal öffnet.
Mhm. Da,
weil zu Hause ist definitiv kein Platz mehr. Es sind jetzt, ich weiß nicht, über 35.000 Schallplatten.
Oh.
Und das ist schon eine Menge.
Das ist ja wirklich
eine
Menge.
Gewicht.
Das glaube ich. Also so viele Regale können Sie ja gar nicht aufbringen, dass das alles
ja,
hält.
Langsam nicht mehr. Nein, also
ja.
Allmählich sind es Stapel und das ist halt kein Zustand mehr. Also da suche ich jetzt in Siegen eigentlich was, das dürfen ruhig 100 Quadratmeter sein oder
ja.
So, wo man das aufstellen kann zusammen mit der dazugehörigen Bibliothek
ja.
Und vielleicht ein bisschen Raum, um auch mal eine Veranstaltung zu machen.
Eine Schallplattenveranstaltung, das ist ein interessantes Konzept.
Ja.
Ja.
Kann man ja zu allen möglichen Themen machen. Also mein Schwerpunkt ist nach wie vor noch Jazz, aber ich habe auch mal eine schöne Veranstaltung gemacht mit alten Opernaufnahmen.
Mhm.
Ich habe einen sehr großen Bestand an gesprochenem Wort, an Radioaufnahmen.
Mhm.
Das hat mich auch immer sehr interessiert. Und alles Mögliche sonst auch, was so hängen bleibt.
Und Sie haben ja auch eine Aufzeichnung von sich über die Pest in London. Auch interessant. Also
ja.
Sie haben eine so bewegte Vergangenheit, was ich da alles gefunden habe,
ja,
was Sie schon gemacht haben.
Bei der Pest in London war ich nicht persönlich. Also die bewegte
Vergangenheit. Nein, also Sie waren nicht.
ja, wir haben hier.
So alt sind Sie dann doch
nicht. Ich habe mit dem Siegner Schriftsteller Kraus, den Sie vielleicht auch kennen, hier im Laden mehrere Veranstaltungen gemacht. Eigentlich damals in der Hoffnung, mal die Presse für uns interessieren zu können, aber von Ihnen ist niemand gekommen. Wir hatten hier eine Veranstaltung zum Thema Pest in London,
ja.
1665. Das war eine sehr schöne Veranstaltung. Wir haben gelesen die entsprechenden Tagebuchauszüge von Samuel Pepys. Das war ein Zeitgenosse. Der ist während der Pest in London geblieben und hat Tagebuch geführt.
Mhm.
Und das sozusagen gegengeschnitten mit dem Buch Die Pest in London von Daniel Defoe. Der war während der Pestzeit ein kleiner Junge, hat das als Erwachsener dann aber aus der Sicht eines Erwachsenen geschrieben. Ein sehr schönes Buch übrigens. Und diese beiden Bücher haben wir sozusagen gegeneinander gelesen. Das war ein wirklich interessanter, allerdings auch sehr aufwendiger Termin.
Hm.
Wir haben ja noch mehr gemacht. Wir haben eine Veranstaltung
ja,
über Vampire
gemacht. Ja, das 2014, 15, 16 so in dem
ja,
Zeitraum.
Ja, um den Dreh rum war das ja.
Ja, genau.
Wir haben was über Vampire gemacht, das war auch sehr schön.
Da gibt es
viel Literatur. Und wir haben das halt auch immer kombiniert noch mit Shellacs. Also ich habe dann versucht, irgendwie aus meinen Shellac-Beständen eine Musik zu finden, die passt. Das heißt, bei der Pest in London haben wir, glaube ich, keine Shellacs genommen, aber in anderen Sachen. Ja, wir haben einiges gemacht. Georgische Literatur, das war auch eine sehr schöne Veranstaltung.
Ja.
In Georgisch und Deutsch. Und es ging nicht um Literatur, es ging um Poesie.
Ja.
Und Poesie ist ja was mit Klang zu tun hat. Das heißt, eine Übersetzung erreicht nie das, was das Original hat. Also
natürlich.
Hat meine Frau die Sachen im Original gelesen, die ja aus Georgien kommt. Und wir hatten dann eben Übersetzungen und haben das so auch nacheinander gebracht. Das war sehr schön.
Poesie ist in der Originalsprache immer schön, weil man einfach spezielle Worte kann man einfach nicht übersetzen.
Es ist auch eine Art von Musik.
Genau.
Ne?
Ja, genau. Das ist wirklich, also Original Poesie lesen zu können, ist immer schön. Und wenn Ihre Frau natürlich Expertin auf diesem sprachlichen Gebiet ist, ist es ja Wahnsinn.
Außerordentlich schön gelesen, ja.
Ja. Ich habe das gesehen, diese Veranstaltungen, die Sie immer wieder hatten, sehr unterschiedlich, sehr viele verschiedene Bereiche. Ich finde sowas sehr interessant, denn es ist so ein bisschen abseits von dem Mainstream. Muss man sagen, das ist abseits von diesem Mainstream, was man hat. Autorenlesungen kennt man, man kennt auch Stuckrad Barre mit seiner Pop-Literatur-Lesungsreihe. Es ist aber was völlig anderes. Also diese Vampir-Reihe, diese Vampir-Veranstaltung, ich war im Technikmuseum in Freudenberg, man hat mir da diese alten Filme angetan in Schwarz-Weiß und dazu gab es noch eine musikalische Unterlegung. Es war super, es war so schön. Also ich kann mir vorstellen, dass das...
Das
auch für
schön.
Sie spannend und auch interessant
natürlich,
war.
Man findet ja selber auch über die eigenen Quellen, die man so hat, auf denen man hockt, findet man oft noch mehr raus, wenn man sich mal wirklich da dran setzt. Das ist wie eine Hausarbeit oder sowas im Grunde genommen. Ne? Sie gehen doch mit den Dingen mal ein bisschen mehr auf den Grund, ja.
Und Sie haben gesagt, Sie machen schon mal Veranstaltungen mit dem Kuku nebenan. Das ist ja das Kultur- und Kunst-Café.
Ja, wobei das bisher, bis auf die Opernsache, die ein bisschen einen bildenden Charakter hatte, waren es eher Unterhaltungsveranstaltungen. Das heißt, ich habe zu einem bestimmten Thema Musik rausgesucht.
Ja.
Wir hatten einmal eine sehr schöne Veranstaltung über Frauen im Jazz. Mhm. Dazu habe ich dann auch ein kleines Programmheft gemacht und so. Das heißt, wer sich bilden wollte, konnte das. Wer nicht, der konnte sich einfach hinsetzen, Kaffee trinken
genießen.
Und die Musik hören.
Mhm.
Wir hatten neulich mal ein bisschen karibische Musik. Der Opernabend war sehr schön, da hat mir der Herr Weide beigeholfen, der hier auch relativ bekannt ist in Siegen, der im Kino arbeitet und ein großer Opernfachmann ist. Der hat also eine Moderation übernommen, das war ein sehr schöner Abend. Ach, da haben wir eigentlich schon sehr viel gemacht. Ich habe das früher auch oben in der Flocke gemacht und auch schon in anderen Lokalitäten. Das macht mir auch Spaß, weil es natürlich für mich auch bedeutet, meine eigene Sammlung mal immer wieder unter einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Ne?
Eben, genau. Läuft aber gerade nicht mehr. Haben Sie eine Veranstaltung geplant?
Nee, im Augenblick läuft nichts. Nein, es war eine geplant eigentlich und die ist jetzt aber ausgefallen, weil ich da gerade mal in Urlaub war. Und das
ja, sein gegönnt.
Ja, für dieses Jahr, glaube ich, kommt nichts mehr. Aber es lohnt sich immer beim Kuku mal nachzuschauen, weil da werde ich ganz bestimmt wieder was machen.
Mhm.
Spätestens im nächsten Jahr.
Ja. Was interessiert Sie denn so am Lesen generell? Also ist es die Ausflucht in eine andere Abteilung, in eine andere Welt? Also was mögen Sie denn am Lesen? Es muss ja nicht immer die Belletristik sein, aber was fasziniert Sie so am Lesen? Und natürlich auch an Ihren Schallplatten.
Naja, schon, dass man den Ort, an dem man gerade sitzt, eigentlich im Geiste verlässt. Ne? Mhm. Dass man irgendwo anders ist. Das muss nicht Belletristik sein. Ich habe jetzt im Urlaub die Lebenserinnerung von Lorenzo da Ponte gelesen. Das ist der Librettist von Mozart unter anderem gewesen, also als der ist er heute noch bekannt. Also ein Italiener aus dem späten 18., frühen 19. Jahrhundert. Das war jetzt literarisch von keiner sehr großen Qualität, aber es war sehr schön, weil man einfach mal in eine Zeit entführt wird von jemandem, der da gelebt hat, der einem wirklich sehr viel auch Kleines erzählt aus dem Alltag. Übrigens besser geschrieben und auch sehr lesenswert sind in dem Zusammenhang die sehr, sehr langen Memoiren von Giacomo Casanova.
Oh.
Der hat ja in der gleichen Zeit gelebt. Ja, da geht es ja nicht nur um Frauengeschichten, da geht es ja um alles Mögliche. Und das ist schon sehr lebendig, das ist sehr schön. Sowas lese ich auch ganz gerne. Ja, man wird halt wirklich an einen anderen Ort mitgenommen. Ich hab's ganz gerne, sag ich mal, wenn es nicht zu bierernst wird, sondern oft der Ernst ein bisschen gebrochen wird. Thomas Mann zum Beispiel hat das ganz gut gekonnt. Ein unausstehlicher Kerl eigentlich.
Ja.
Aber bei einigen Büchern, also Josef und seine Brüder, ist immer noch ein fantastisches Buch.
Ist das so auch Ihr Lieblingsautor, glaube ich, ist es zu hoch gegriffen. Was ist Ihr Lieblingsautor?
Oh Gott.
Das ist gemein. Genauso wie mit der Frage, was Ihr Lieblingsautor ist.
Ja, es ist eine Frage, über die ich jetzt relativ lange nachdenken müsste, weil mir so ganz spontan jemand, also ich habe Rohr Wolf für mich vor einigen Jahren entdeckt.
Ja.
Aber ob ich jetzt sagen würde, das ist mein Lieblingsautor, das ist dann vielleicht doch auf Dauer ein bisschen zu einseitig. Thomas Mann habe ich eine Zeit lang sehr viel gelesen, aber er wird irgendwann auch unausstehlich und als Mensch war er, glaube ich, ziemlich grauenhaft, wobei das ja egal ist für die Literatur. Nee, ich könnte ihn jetzt so Defoe, glaube ich, ist schon sehr gut. Könnte ich Ihnen so jetzt nicht sagen.
Ich mag Hermann Hesse sehr gerne.
Ja.
Aber es wandelt auch.
Den habe ich als Schüler gelesen und danach eigentlich nicht mehr.
Die Schüler werden oft gequält mit Unterbraten.
Ich habe einiges von Arno Schmidt, aber auch eher die früheren Sachen gelesen, was ich ganz schön fand. Henscheid war eine Zeit lang mal ja sehr en vogue und den habe ich in der Zeit auch gelesen, aber das ermüdet auf Dauer auch ein bisschen.
Mhm.
Also ich könnte es jetzt im Moment den Finger nicht so drauf legen, glaube ich.
Mhm. Gut, es ändert sich wahrscheinlich auch, je nachdem, welche Phase Sie gerade haben.
Ja, Wieland ist auch ein schöner Autor gewesen. Also ich habe auch von den älteren Autoren einige sehr gerne gelesen.
Wie hat sich Literatur denn überhaupt verändert? Also Sie machen das seit 1991 zumindest, dass Sie Bücher in den An- und Verkaufbereich nutzen. Also wie hat sich Literatur verändert oder auch wie haben sich Bücher verändert? In dem gleichen Zuge möchte ich natürlich fragen, wie hat sich das Leseverhalten verändert?
Das kann ich vielleicht eher beantworten als den ersten Teil der Frage, weil wie sich Bücher verändert haben. Ich meine, Sie dürfen jetzt nicht glauben, weil ich hier Zehntausende von Büchern habe, dass ich die auch lese.
Ne? Ich glaube, dazu hätten Sie gar keine Zeit.
Komme ich gar nicht so sehr. Da müssen Sie wirklich jemand anders fragen. Aber das Kaufverhalten hat sich verändert und das sagt vielleicht auch was aus darüber. Ich sagte ja eben schon, dass ich früher viele Schüler und Studenten hatte und deswegen auch eine sehr solide und sehr hochwertige Taschenbuchabteilung. Also es waren schon gute Autoren in guten Ausgaben. Das lief und die waren günstig bei mir. Also die haben am Ende 2 Euro das Stück gekostet, 3 Stück für 5. Und das lief eine Zeit lang sehr gut und irgendwann gar nicht mehr. Und das sagte mir was über das Kaufverhalten aus, weil natürlich lesen die nach wie vor noch, ne, die Schüler. Ich glaube nicht, dass das große Gejammer, die jungen Leute würden nicht mehr lesen, dass das stimmt. Das glaube ich nicht, weil Lesen lässt sich nicht so einfach ersetzen. Also das ist immer, zu meiner Zeit hieß es, die lesen nur noch Comics. Ja gut, wem das gereicht, der hätte auch sonst nichts Gescheites gelesen. Ich habe auch gerne Comics gelesen, aber eben auch was anderes. Nein, ich denke, die Bezugswege haben sich da geändert.
Ne? Das, was wir eben
Es gibt aber ein paar Sachen, wo das schon gilt, denke ich, dass da kaum noch darauf zugegriffen wird. Das sind zum Beispiel Nachschlagewerke, Lexika. Da hat das Internet tatsächlich schwer eingeschlagen. Ja. Ich habe seit Jahren kein Lexikon mehr verkauft und ich kaufe auch keine mehr an. Das war früher anders. Da konnten sie die schönen, alten, historischen Lexika verkaufen. Selbst die gehen nicht mehr. Ich glaube, die stehen auch Seite für Seite im Netz. Ja. Und die nehmen halt auch irre viel Platz weg. Überhaupt ist mein Eindruck, dass heute weniger mit Büchern gelebt wird als früher. Also die Generation bis hin zu mir oder vielleicht auch noch ein bisschen länger, da war das auch ein bisschen ein Distinktionsgewinn. Man kommt in eine Wohnung und da sind Regale mit Büchern.
Brockhaus.
Ja, nicht nur Brockhaus, ne? Also alles Mögliche. Man lebt mit Büchern. Ich habe den Eindruck, dass sich das schon ein bisschen ändert, dass das gar nicht mehr so zählt, dass das nicht mehr wichtig ist, vielleicht auch als altmodisch gilt, dass man heute vielleicht liest und wieder weggibt oder eben doch elektronisch liest. Wobei ich glaube, das wird überschätzt. Ich glaube, ich habe jetzt auch gehört, dass der Anteil elektronischer Bücher wieder rückläufig ist und gar nicht so hoch, wie man immer gedacht hat.
Da bin ich ein ganz gutes Beispiel für. Ich habe früher die elektronischen Wege verabscheut. Ich habe gesagt, ich kaufe mir das nie. Ich mochte nie einen E-Reader haben. Dann habe ich mir einen gekauft und hatte eine ganz starke Phase, wo ich alles auf diesen E-Reader gelesen habe. Ja. Aber mir fehlt das tatsächlich zu blättern, auch in mein Buch reinzuschreiben. Also ich bin ja dann jemand, der auch gerne mit Bleistift Notizen in mein Buch schreibt. Ich weiß, das mögen ja nicht viele.
Antiquare nicht.
Ich weiß, aber ich bin jemand, ich brauche das. Ich muss Gedanken aufschreiben.
Es sei denn, Sie werden so berühmt, dass ich das Buch später aufwerte.
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber ich muss das anfassen, ich muss damit arbeiten können. Sonst ist das für mich kein
auch
richtiges Leseerlebnis.
Was beim E-Reader nicht so einfach geht.
Richtig,
ne?
Genau.
Ich habe mir auch einen gekauft, weil ich das fürs Flugzeug praktisch fand. Wir fliegen ja häufiger nach Georgien. Meine Frau kommt daher, ich habe es jetzt schon zweimal gesagt.
Und den georgischen Wein, da möchte ich gleich
auch noch drauf. Jedenfalls habe ich mir dafür einen E-Book-Reader gekauft, habe aber nie Lust gehabt, E-Books zu kaufen, weil ich irgendwie, das ist für mich, wenn ich ein Buch kaufe, möchte ich das ins Regal stellen. Mich jetzt eine Datei kaufen, die vielleicht sogar hinterher noch verändert wird. Also habe ich mich nur es gibt ja im Internet jede Menge frei verfügliche Texte, ältere halt meistens, habe ich mir eine Menge besorgt, habe bei einigen Flügen das benutzt. Das Ding liegt jetzt seit Jahren bei mir in der Ecke und ich nehme wieder Taschenbücher mit.
Ja. Das ist so.
Ja.
Ja. Dann sucht man sich halt 1 oder 2 Bücher aus, die man mitnimmt und nimmt halt nicht die 10 mit, die man auf seinem E-Reader sowieso nicht liest.
Ja, eben. Ja.
Genau, aber das meinte ich eben mit diesem Leseverhalten, was sich so ein bisschen geändert hat. Habe ich jetzt in den Jahren mitbekommen, an mir persönlich, weil ich einfach ein großer Leser bin, dass sich das so verändert. Also, dass man erst, als dieser E-Reader-Hype aufkam, dass man da wirklich stark drauf ging. Und dass es aber so langsam halt einfach für mich persönlich auch nicht mehr das Richtige ist, das richtige Medium.
Es ist ja faszinierend. Eine transportable Bibliothek aus Hunderten oder Tausenden von Bänden, die Sie einfach in die Tasche stecken können. Das ist natürlich irgendwie für Leute, die viel unterwegs sind und da die Sachen haben möchten. Es kommt ja auch darauf an, für manche Fachliteratur halte ich das für sehr sinnvoll. Also Juristen, wo sowieso, sag ich mal, fast jede Woche wahrscheinlich irgendwelche Änderungen kommen, ist sowas natürlich sehr, sehr nützlich. Aber einen Roman drauf zu lesen, finde ich nach wie vor langweilig.
Ja, da habe ich gedacht, okay, jetzt war ein bisschen viel E-Reader. Das ist nur eine kleine Anekdote. Ich habe versucht, mein analoges Buch zu tippen, zum Weiterblättern. Da wusste ich, jetzt ist der E-Reader mal, der muss mal zur Seite gelegt werden. Ja, ja. Das funktioniert nicht mehr. Ja, okay. Also ja, das war dann etwas viel E-Reader. Ja, ja, aber Leseverhalten ist interessant. Oder dieses Kaufverhalten, das ist das eine, aber auch das Leseverhalten finde ich ganz interessant, wie sich das über die Jahre immer wieder so wandelt. Ich weiß nicht, was jetzt noch kommt. Wahrscheinlich mit KI, mit der künstlichen Intelligenz wird es wahrscheinlich dann auch noch Hörbücher oder eine ganze Weile Hörbücher wahrscheinlich geben. Mal schauen. Ich finde das sehr spannend. Mhm. Aber es wird immer gelesen, in welcher Variante auch immer. Deswegen finde ich, ist ein Antiquariat auch immer irgendwie da oder hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung.
Finde ich auch. Ich finde eigentlich, es sollte in jeder Stadt eins geben oder mehrere. Wir hatten in Siegen mal drei. Ne? Wir hatten mal drei. Also, das war der Kollege, von dem ich schon sprach, auf der Sandstraße und noch ein zweiter Kollege in der Kampenstraße. Mittlerweile bin ich der letzte Mohikaner hier, aber man kann jetzt nicht sagen, dass die Kundschaft sich dadurch verdreifacht hätte, die hat sich eher gedrittelt.
Ja, Antiquariat klingt alt, aber ist es ja gar nicht, wenn Sie sagen, Sie haben auch neuere gebrauchte Bücher, was ist denn so das, was Sie an neu haben, also neuer? Taschenbücher haben Sie eben angesprochen, ja, was ist denn so ein Buch, wo Sie sagen, das habe ich auch?
Ja, ich habe eine große Philosophieabteilung. Da sind Sachen drin, die Sie natürlich auch im Buchhandel bekommen und zum Teil auch noch in den gleichen Ausgaben, die Sie jetzt in der Bücherkiste oder wo auch immer bestellen können. Das Gleiche gilt für die Belletristik und auch für die Geschichte. Ich habe noch eine große Abteilung Altphilologie, da sind auch eher neuere Ausgaben. Ja, Siegerland-Literatur, das sollen wir hier auch mal erwähnen,
genau,
ist ein großes Regal. Auch da sind sicherlich noch Sachen dabei, die es auch noch im Handel gibt, wobei die ja meistens nach 1, 2, 3 Jahren vergriffen sind und nicht unbedingt wieder aufgelegt werden.
Es wird kein Neudruck erscheinen wahrscheinlich.
Ja. Aber ich habe jetzt eine Bibliothek gekauft, da bin ich sogar bis hinter Münster für gefahren. Da waren einige Sachen dabei, die hatte ich tags zuvor noch hier in der Buchhandlung ausliegen sehen. Ne?
Ja?
Also, ja, von Celine ist ein Band neu erschienen, Krieg, der lag da auch. Ne? Also das kann immer mal sein, dass Sie hier bei mir ein Buch finden, wesentlich günstiger, was Sie nebenan in der Buchhandlung noch neu kaufen können. Ne?
Ja, ich habe Tristan und Isolde, habe ich schon auf der Homepage bei Ihnen gesehen.
Tristan und Isolde?
Ja, stand drauf, dass Sie das haben, Tristan und Isolde.
Kann sein, ja.
Ja, ja, bin ich kurz hellhörig geworden, dachte, oh, schön, habe ich noch nicht.
Ja, das weiß ich jetzt im Moment gerade nicht, aber ja, kann gut sein.
Kann ja auch sein, dass das schon längst vergriffen
ist. Die klassischen Sachen gibt es ja in vielen Ausgaben. Tristan und Isolde gibt es, glaube ich, auch als Manessa-Ausgabe. Da habe ich zum Beispiel auch sehr viel. Also Sie können hier sehr, sehr gut auch neue Sachen einkaufen oder relativ neue Sachen einkaufen. Wobei ich es ja auch immer schön finde, wenn ein Buch eine kleine Geschichte schon hat. Also wenn vorne ein Name drin steht, das finde ich gar nicht schlimm.
Das war die ganzen Anekdoten, die ich dann hereinschreibe.
Ja, gut.
Aber wie kommen Sie denn zu den Büchern? Sie haben zwar eben gesagt, es kommen Menschen hier hin, die bringen ihre Kisten mit oder Sie haben eine Büchersammlung von zu Hause, die Sie mitbringen, aber was ist das meiste, wo Sie die Bücher herbekommen?
Es sind in der Regel Leute, die mich anrufen und sagen, also entweder sind es Nachlässe. Jemand ist gestorben, die Wohnung oder das Haus wird aufgelöst, wird verkauft und ich werde dann von den Erben angerufen und soll mal gucken, das sind viele Bücher. Das ist mittlerweile oft für die Leute ein bisschen enttäuschend, weil ich sehr genau auswähle. Ich nehme eigentlich nie alles mit. Das habe ich, glaube ich, ein einziges Mal gemacht.
Und bereut.
Nein, das habe ich nicht bereut. Das war eine Bibliothek, die war hochwertig. Aber das war eben auch das einzige Mal. Ne? Und ich lasse sehr viele, auch mittlerweile ganz schöne, inhaltlich gute Sachen stehen, weil die zu häufig sind. Das ist das eine. Mir ist aber aufgefallen, in den 30 Jahren, da hat sich auch was verschoben. Früher waren es mehr Erben, die mich anriefen.
Okay.
Heute sind es sehr häufig Leute, die sich darauf vorbereiten, in altengerechtes Wohnen zu ziehen. Anscheinend war das vor 30 Jahren noch nicht so weit. Da kam man möglicherweise noch eher einfach nur ins Altenheim, wie das damals hieß. Und heute sind es oft die Leute selbst, die ihren Haushalt auflösen, die entscheiden, was sie noch behalten und was sie weggeben. Das ist mir wirklich aufgefallen, das hatte ich am Anfang nicht so. Und in den letzten Jahren eigentlich sehr häufig, dass mich ältere Leute anrufen und sagen, ich werde hier aus der Wohnung bald ausziehen oder ich weiß sogar schon, wann ich ausziehe und ich will nicht, dass die Sachen unter die Räder kommen, gucken Sie doch mal durch.
Eigentlich auch eine schöne Idee, sich selber darum zu kümmern.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ne?
Auf jeden Fall, finde ich auch angenehm und die Leute können einem ja oft auch noch ein bisschen was erzählen zu den Büchern. Es ist ja, man lernt ja auch interessante Leute kennen oder Leute, die Geschichten erzählen von den Reisen, die sie gemacht haben oder von Dingen, die sie interessiert haben, von Hobbys, die sie hatten. Das fand ich eigentlich immer sehr angenehm.
Ja. Ich möchte Sie noch eine Sache fragen, bevor wir auf den Wein zu sprechen kommen, den es dann ja hier auch irgendwie gibt. Finde ich auch sehr spannend. Wein und Bücher ist eine super Kombi. Aber das gleich, ich möchte Sie vorher was anderes fragen. Und zwar, wie Sie das empfinden mit dem Stadtleben. Unser Podcast heißt natürlich Stadtleben.
Ja.
Wir hatten gesagt, ein Antiquariat ist wichtig. In einer Stadt sollte ein Antiquariat sein. Einfach Zeitgeschichte, Historie, was das Ganze halt mit sich bringt. Aber wie haben Sie das denn empfunden, wie das Stadtleben und sich verändert hat vielleicht in Siegen und wie empfinden Sie das heute?
Man kann es ein bisschen ablesen an den Umzügen meines Ladens. Ich habe angefangen, das war sozusagen sehr vorsichtig auf der Weidenauer Straße, da würde heute kein Mensch mehr einen Buchladen aufmachen, schräg gegenüber von der Polizei.
Ja.
Einfach, weil das nicht so teuer war und weil ich gucken wollte, ob das überhaupt was ist. Dann bin ich nach, weiß ich gar nicht, 2 Jahren oder so umgezogen in ein sehr großes Ladenlokal am Marburger Tor in der Oberstadt.
Okay.
Ein sehr schönes Ladenlokal, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe. Das war sehr schön, bis dann die Citygalerie öffnete. Und es war, als ob man der Oberstadt den Strom abgestellt hätte. Also von heute auf morgen war die Kundschaft weg. Weil das Marburger Tor ist nun auch das Ende der Oberstadt. Sie müssen schon ein ganzes Stückchen laufen. Und das hat dann keiner mehr gemacht. Das war sehr schade, weil das war ein schönes Ladenlokal, was auch lief, was funktionierte. Und die nächsten beiden Umzüge waren dann ein bisschen, wie soll ich sagen, der Verzweiflung geschuldet oder dem Versuch, den Kunden nachzulaufen. Ich war da eine Weile hier unten an der Ecke, schräg gegenüber vom Eingang des früheren Karstadt, wo jetzt ja nichts drin ist. Da konnte ich relativ günstig unterkommen, aber halt auch befristet auf 3 Jahre. Da war ich dann noch mal ein bisschen näher am Geschehen dran, weil damals war hier in der Fußgängerzone immer noch ein bisschen mehr los als heute. Mhm. Als ich da raus musste, wollte ich ungern so sehr den Standort wechseln, bin dann nur ein paar Meter weiter hoch in der Kölner Straße in auch ein sehr großes zweistöckiges Ladenlokal gegangen.
Ja.
Aber da war dann schon ziemlich Ende. Da muss ich sagen, da habe ich dann gemerkt, es funktioniert nicht. Es kommen zu wenig Leute für die Mengen Bücher, die ich anbiete. Das waren damals ja bedeutend mehr als hier. Ne? Kommen viel zu wenig Kunden. Das war die Zeit, das war zum einen die Citygalerie natürlich, die der Oberstadt massiv geschadet hat. Es war dann auch die Zeit des Internets. Am Anfang war das Internet ein bisschen der Rettungsanker. Als ich noch oben am Marburger Tor war, ich bin seit 1999 auch im Internet mit Büchern.
Ja, also schon relativ früh.
Ja, und das war am Anfang sehr gut. Da waren die Anbieter noch nicht so viel im Internet und man konnte sehr gut verkaufen. Ja. Dann wurden das immer mehr, die Preise gingen runter, die Mengen der Bücher wurden unüberschaubar groß im Netz und man blieb auf dem Zeug auch sitzen.
Ja.
Und die Kunden dafür, aber am Anfang kamen die ja noch. Irgendwann haben sich die Leute auch sehr daran gewöhnt, vieles im Internet zu bestellen. Das heißt, die Kundschaft wurde auch weniger.
Mhm.
Und beides zusammen, also die Entwicklung hier in der Stadt, die ja für die Oberstadt nicht günstig war, und die Entwicklung, dass man immer mehr im Internet bestellt, das hat schon dazu geführt, dass es sehr, sehr spürbar weniger Kunden wurden. Daraufhin habe ich dann beschlossen, weil ich irgendwie doch präsent sein wollte. Ich hätte ja auch sagen können, ich mache nur ein Versandantiquariat.
Genau.
Das wollte ich aber nicht. Ich wollte irgendwo sein, wo Leute hinkommen, weil das war immer mein Ziel. Dann habe ich hier diesen sehr kleinen Laden gemietet, um sozusagen irgendwo noch antreffbar zu sein.
Mhm.
Er ist natürlich viel zu klein für die vielen Bücher.
Ja, aber, es sind viele Stapel, ja.
Es sollte halt preiswert sein und kein großes Risiko mehr für mich haben.
Ja.
Das ist und in Siegen, muss man dazu sagen, hat es nie viele Sammler gegeben von historischen Büchern. Ich hatte 2, 3 Leute, die bestimmte Sammelgebiete hatten. Früher gab es noch sehr viele, die Siegerland-Literatur gesammelt haben. Mhm. Auch das hat sehr, sehr nachgelassen.
Ja.
Und ansonsten hatte ich in Siegen nie die Leute, die teure, seltene Ausgaben gesucht haben. Die musste man wirklich woanders suchen.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum? Also liegt es vielleicht...
Keine, die höflich wäre, jetzt hier zu sagen.
Ich weiß, es ist ja manchmal, dass man das Siegerland sehr mit der Arbeiterschicht verbindet.
Mit der Arbeiterschicht hätte ich jetzt gar nicht argumentiert. Aber ich glaube, dass eine bestimmte Art von Bildung hier... Also ich habe mal bei Leuten Bücher gekauft, die hatten mich angerufen, ich soll kommen. Und da war dann eine Wand mit Büchern, das waren gar nicht so viele, aber mir wurde sofort und als allererstes versichert, die habe man nicht gelesen. Ne?
Okay.
Weil das gilt als etwas, wer dafür Zeit hat, das gilt auch, naja, bei den älteren Siegerländern würde ich mal sagen, immer noch auch als ein Begriff von sündigem Nichtstun.
Ach so, ja, ne? Verstehe ich.
Und damit hat man hier schon auch zu tun. Also die vielen schönen Bücher, die Sie hier sehen, die ich ja im Siegerland gekauft habe, die meisten davon stammen, glaube ich, von Leuten, die hier hingezogen sind.
Ach, Wahnsinn.
Ja, also ich habe mal in Freudenberg vor vielen Jahren eine sehr schöne Bibliothek übernommen, teilweise natürlich nur, wo auch alte Judaiker und sowas waren. Das waren natürlich nicht Leute, die aus Freudenberg stammten. Die sind nach dem Krieg hierher gezogen, ne? Und haben ihre Bücher entweder mitgebracht oder die Sammlung da aufgebaut, das weiß ich nicht. Aber das ist sehr häufig so.
Das ist sehr interessant. Also ich finde das einen interessanten Rückschluss, den man so auf die Menschen ziehen kann und wie sich das alles hier entwickelt hat. Und zu erfahren, dass das meistens Bücher sind, die von Zugezogenen gekauft wurden. Viele, ne? Nicht alles, aber vieles.
Auch diese eine Bibliothek, wo ich sagte, wo ich die ganze Bibliothek genommen habe. Ja. Das war ein Historiker in Larsve. Der hatte damals einen großen Teil der Larsver Schlossbibliothek in den 50er oder 60er Jahren erworben. Mhm. Der stammte, ich glaube, aus Greifswald oder so. Der kam auch nicht von hier, ne?
Das ist so spannend.
Ja.
Ja, bevor wir auf den Wein zu sprechen kommen, sehe ich hier Bücher mit einem wunderschönen Blumenrücken da oben zum Beispiel. Da ist eine Katze vorne drauf, dann haben sie hier noch Geologie mit Skeletten von einem Mammut, glaube ich.
Ja.
Da sind ja schon einige Schätzchen dabei. Oder auch moderne Kunst mit einem Engelchen drauf. Also es sind ja wirklich verschiedene Sachen. Sie haben Englisch, Französisch. Französische Ausgaben oder nehmen Sie die nicht?
Ja, es kommt drauf an. Also Französisch, ich hatte früher eine Abteilung auch mit französischer Belletristik. Das wird hier überhaupt nicht gekauft. Okay. Englisch ging immer einigermaßen, weil das kann ja irgendwie jeder doch so ein bisschen. Mhm. Und manche wollen es eben ein bisschen genauer wissen. Französisch nicht so. Französisch habe ich bei Sachbüchern schon. Wenn ich jetzt ein schönes Werk mit Ansichten bekomme, sagen wir mal aus dem Bereich Zoologie oder Medizin aus dem 18. Jahrhundert, dann nehme ich das natürlich auch in Französisch. Selbstverständlich.
Ja, klar.
Ne? Aber ich würde jetzt nicht eine Abteilung mit französischer Belletristik mehr aufmachen. Auch nicht mit, also gut, wenn es sehr alte Ausgaben sind, wie ich schon sagte, da kommen sie oft auch ums Lateinische nicht drum rum und so. Ne? Das ist so, deswegen sind ja auch die Sammler nicht so viele, wie ich schon sagte, ne? Die sowas kaufen.
Ja, richtig. Georgische Literatur?
Habe ich hier nicht, nein.
Aber georgischen Wein?
Georgischen Wein habe ich, ja.
Wie kommt das da? Also wie passt das denn zusammen? Also Sie haben ja schon gesagt, dass Ihre Frau...
Ich wollte sagen, ich könnte es jetzt zum vierten Mal erwähnen.
Ja, wir erwähnen es einfach nochmal. Das ist doch schön.
Meine Frau stammt aus Georgien und Georgien ist eigentlich das Stammland des Weines. Das wissen viele nicht. Wein wird in Georgien, das kann man archäologisch nachweisen, seit mindestens 8000 Jahren gekeltert. Und der Wein und auch die Weinrebe stammt aus dem Gebiet Iran, Kaukasus, also aus dieser Region. Früheres, ich glaube, das ist zum Teil früher auch das Hethiterreich gewesen und so. Und die Georgier keltern schon sehr, sehr lange Wein und sie keltern ihn heute noch teilweise jedenfalls in einer Methode, die in der Antike schon gepflegt wurde, nämlich in riesengroßen Tanks aus Tonamphoren.
Okay.
Da werden einfach die Trauben werden geschreddert mit Hölzchen und Stöckchen, werden da reingeschmissen. Es gibt eine Spontangärung und später wird es dann gefiltert. Und der Wein hat dann auch einen leichten Beigeschmack, ein bisschen firnig. Aber das ist der Wein, sag mal, das war der Abendmahlswein, ne? Der hat so geschmeckt, weil früher hat man so gekeltert, ne?
Ja.
Und in Georgien spielt Wein eine wahnsinnig große Rolle im Alltagsleben. Nicht, dass sie alle ständig saufen, aber Wein ist ein, wie soll man sagen, ein fast zeremonielles Getränk. Also sie würden nie einfach irgendwo hingehen und allein ein Glas Wein trinken. Das macht keiner. Ne? Sondern Wein trinkt man mindestens zu zweit und den trinkt man nicht einfach. Sie gießen den ein und dann wird, auch wenn sie zu zweit sind, ein Trinkspruch gesagt. Und der kann lang sein. Und dann wird der Wein getrunken. Sie trinken ihr Glas entweder aus oder sie stellen es wieder hin. Aber dann nehmen sie es nicht nochmal. Dann wird nachgefüllt und dann kommt der nächste Trinkspruch. Also es ist sehr zeremoniell. Wein hat eine ganz hohe Bedeutung. Natürlich saufen die zum Teil dann auch mal ganz fürchterlich, aber nicht ohne Trinkspruch.
Ja, der muss sein, ja.
Und der georgische Wein ist gut. Das sind Traubensorten, die hier bei uns gar nicht wachsen. Also Saperavi, Mzwane und so. Das sind sehr, wenn die gut gekeltert sind, sind das ausgezeichnete Weine.
Okay. Wie geht's um Trinkspruch? Jetzt bin ich neugierig.
Oh, naja, also auf Georgisch kann ich Ihnen den nicht bieten.
Ja, aber so vielleicht eine halbe deutsche Übersetzung.
Wir haben ein bestimmtes Repertoire, was auf Festen zumindest abgearbeitet wird. Erstmal natürlich oft auf den Anlass, weswegen man zusammengekommen ist. Das kann ja eine Hochzeit sein oder eine Beerdigung oder eine Taufe. Es wird oft und gern auch auf die Frauen angestoßen, auf die Mütter angestoßen, je nach Anlass auch. Mhm. Der Weltfrieden spielt immer eine große Rolle. Der liebe Gott darf auch nicht zu kurz kommen. Es gibt also eine ganze Menge Trinksprüche, die abgearbeitet werden. Auch in einer gewissen Reihenfolge manchmal. Ich weiß jetzt nicht genau, mit was man abschließt am Ende. Es könnte der Weltfrieden sein, aber ich bin nicht ganz sicher.
Okay.
Und ein richtig guter Tamada, Tamada nennt man die Leute, die die Trinksprüche ausgeben, der kann auch mal einen Trinkspruch bringen, der auch mal eine Viertelstunde dauert.
Und solange
das ist dann schon Tamada, wo alle dann irgendwann auch ein bisschen ungeduldig werden. Ja. Aber 5 Minuten ist nicht ungewöhnlich.
Aber den Tamada gibt's hier nicht, sondern es gibt nur den Wein.
Also hier gibt's nur den Wein, ja. Nein, den Tamada muss man dann selber machen. Mir ging's auch dabei nicht so sehr bei dem Wein, das ist ja sehr nebenher. Ich verdiene da nicht viel Geld mit, also auch im ganzen Jahr nicht. Ne? Mhm. Mir ging es eher drum, so erfahre ich, wenn Georgier in der Stadt sind oder wenn Leute in Georgien waren. Also hier gibt's halt Gespräche über Georgien.
Mhm.
Und das war eigentlich der Hauptgrund.
Es passt aber auch so ein bisschen zu ihrer großen Leidenschaft für nicht ganz alltägliche Dinge. Also so einen Wein aus Georgien habe ich jetzt mir noch nicht geholt.
Ja, und müssen Sie das mal.
Ja, also es ist schon interessant. Sie haben die Schallplatten, die Sie gerne haben. Sie haben die Literatur und die Bücher. Also Literatur ist es ja nicht immer, aber die Bücher, die Sie gerne haben. Und Sie haben den Wein, den Sie gerne haben. Das ist ja, sind ja schon drei Dinge, die irgendwie so doch dann zu Ihnen passen. Also ich habe Sie jetzt über die Länge des Gespräches kennengelernt. Das passt sehr zu Ihnen, doch.
Ja, obwohl, auch wenn Sie meine Körperfülle ansehen, ich trinke gar nicht so viel Wein. Ich trinke nicht mehr viel Wein. Also früher habe ich mehr getrunken. Der schmeckt gut, aber zu Hause haben wir selten eine Flasche auf, muss ich ehrlich sagen. Wenn, dann natürlich schon einen georgischen.
Ja,
und in Georgien,
passt ja
gut, da wird man natürlich eingeladen. Da gibt es dann sehr häufig den selbstgemachten Wein. Der kann ausgezeichnet sein, der kann fürchterlich sein, Sie müssen ihn immer loben.
Ja, ich glaube schon. Alleine, wenn man 5 Minuten den Trinkspruch hat, dann
ja, das
wird es zelebriert.
Da kann man manchmal auch ganz froh drum sein.
Ja.
Ja.
Aber ich glaube, Sie sind ganz glücklich mit Ihrem Laden, oder? Oder mit Ihrem, was Sie hier haben.
Ja, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt ja langsam auch in einem Alter, wo ich schon drüber nachdenke, das hier zu verkleinern und vielleicht auch irgendwann
noch aufzuhören. Noch zu verkleinern?
Ja, also von der nicht den Laden zu verkleinern, sondern die Menge der Bücher zu verringern. Das wäre nicht schlecht, vielleicht wirklich auf einen eisernen Bestand einzudampfen, den ich dann doch noch ganz gerne hätte. Ich hätte gerne mehr Zeit für das andere Hobby, für die Schallplatten. Da würde ich also eigentlich mal ein bisschen mehr Zeit reingeben. Das zweite ist natürlich auch, dass ich ein bisschen davon träume, vielleicht meine alten Tage in Georgien zu verbringen, wo es doch sehr, sehr schön ist, wo ich auch sehr gerne bin, wo wir auch eine Wohnung haben. Und das alles zusammenzubringen, ist ein bisschen schwierig. Da ist also noch keine Entscheidung gefallen.
Okay. Ja, ich hätte Sie sonst nämlich gefragt, wie es jetzt für Sie weitergeht, aber wenn Sie das schon gar nicht so wissen.
Die Frage, die ich mir auch stelle. Also erstmal würde es hier mit dem Laden noch weitergehen. Ne? Also Sie sehen ja selber, der ist voll, den habe ich auch jetzt nicht in 2 Jahren aufgelöst, zumal ich noch ein Lager habe von 100 Quadratmetern. Das wird so schnell nicht gehen, aber der Gedanke ist schon ein bisschen, hier irgendwann die Sache sehr zu verschlanken oder ganz damit aufzuhören.
Was sehr traurig wäre.
Ja, das muss ja auch nicht sein.
Ja. Aber ja, das ist dann, also Sie können es nicht einfach so von jetzt auf gleich verkaufen. Ich glaube, das, was ich aus dem Gespräch herausgehört habe, diese Käufer gibt's ja dann einfach nicht. Oder Sie müssten es halt wirklich dann...
Man kann
es
in den Handel verkaufen. Ich kann natürlich die guten Sachen, die teuren Sachen auch in einem Antiquar verkaufen, der nur mit Hochwertigem handelt. Mhm. Ich habe ja gar nicht... Also ich habe Hochwertiges auch hier, aber das war eigentlich nie mein Ziel. Mir hat ja ein bisschen das Internet mein ursprüngliches Geschäftsmodell auch beschädigt. Ich war eigentlich immer interessiert an... in Anführungsstrichen normalen Büchern. Also was damals so der Preisbereich zwischen 10 und 100 D-Mark war. Wo einfach Leute kommen und sich freuen, dass sie ein Buch, was sie sonst teuer hätten kaufen müssen, bei mir billiger bekommen. Ne? Dieser Bereich ist natürlich durchs Internet fast vernichtet worden, so dass man jetzt gezwungen ist, entweder super billig zu sein, was mit einem Laden sich nicht lohnt, oder eben doch auf die höherwertigeren Sachen zu gehen. Aber das ist bei mir immer noch begrenzt. Es gibt ja Antiquare, die haben nur Bücher, die im 5-6-stelligen Bereich sind oder im 4-5-stelligen Bereich. Das finden Sie bei mir auch, den 4-stelligen Bereich.
Ja.
Aber so viele sind es nicht.
Ja. Eins haben wir noch gar nicht angesprochen. Sie haben die Reglan-Ausstellung mal gehabt. Reglan ist ja eigentlich so das, was die Schüler kennen, dieses Günstige vom Günstigen.
Ne?
Das billigste überhaupt. Es sind aber super Ausgaben.
Ja.
Wirklich erschwinglich. Hm. Und Sie haben da mal eine ganze Ausstellung zugemacht. An der Hochschul-Bib.
Ja. Ja, das war so ein bisschen das Konzept, was mich da interessiert hat. Die Reklamhefte gibt es seit 1867, also schon sehr lange. Das ist ja wie mit dem Tempotaschentuch. Also hier steht halt auch wirklich ein Name für ein, wenn man sagt, gibt es das auch von Reklam, dann muss keiner mehr überlegen, was man meint. Ne?
Genau, man weiß es direkt, das Gelbe.
Man weiß es sofort und die gibt es halt schon sehr lange und die gab es auch, Sie sehen hier das Regal mit diesen braunen Bändchen, das ist zum Beispiel, das sind die Reklamausgaben so um die Jahrhundertwende.
Die nicht gelb sind, die sind braun. Ne?
Und das ist ein interessantes Konzept, weil es so modern war. Es ist sehr industriell. Also sie zahlen einfach sozusagen nur für die Anzahl der Seiten. Ne? Das heißt, auf den Heften aufgedruckt damals stand der Preis so und so viel Silbergroschen. Das war super modern, sowas gab es sonst nicht. Und sie konnten halt beim Verlag die Sachen auch gebunden bestellen. Aber die Leute haben es damals zum Teil auch so gemacht, die haben sich dann selber was zusammengestellt und sind damit zum Buchbinder gegangen und hatten dann ihre eigenen Bücher zusammengestellt nach irgendwelchen Aspekten, die sie interessierten, Dramen, Gedichte, was weiß ich. Das finde ich also auch oft. Damals ging man ja noch zum Buchbinder, damals gab es ja auch noch viele Buchbinder.
Und ließ ein ausgestorbener Beruf, glaube ich. Ja,
ließ sich die Sachen selber binden. Und ich fand das ein sehr interessantes Konzept, auch wie sich das Programm des Reklamverlages verändert hat. Ne? Mhm. Also über die Kaiserzeit, das ist ja alles sehr bildungsbürgerlich. Eine Zeit lang hatten sie aber auch mehr Unterhaltungsliteratur. Es gab Automaten, sie konnten am Bahnhof ein Reklamheft ziehen im Jahr 1912, ne? An einem Automaten. Die hatten Radiobücher, also als das Radio in den 20er Jahren aufkam, das waren dann eigentlich nur Opernlibretti oder sowas, aber das wurde als Radiobibliothek verkauft. Sachbücher kommen dazu, Spielebücher gab es. Also es ist sehr, sehr interessant, wie sich dann in der Weimarer Zeit, dann wieder im Dritten Reich und danach in der Bundesrepublik das Programm immer wieder verändert. Fand ich schon spannend, ja.
Ja. Also auch das finde ich interessant, dass Sie auch sowas dann ausstellen, wo wir dann bei dem vierstelligen Bereich Buch waren, hin zu den Reklamheften, die natürlich um einiges günstiger sind.
Das ist etwas, was ich praktisch gar nicht verkaufe. Also die kauft gar keiner, aber die habe ich kistenweise gesammelt, weil ich das so faszinierend fand.
Ja, die sind auch faszinierend.
Ja.
Ich finde, wir haben viel über Sie erfahren, Herr Nassauer. Ich finde, wir haben einen guten Einblick in Ihr Antiquariat bekommen und was Sie so noch sonst tun, außer Bücher kaufen und verkaufen. Ich hoffe natürlich, dass Ihr Geschäft noch sehr lange erhalten bleibt, denn es ist ein wirklich schönes Geschäft und eine gute Anlaufstelle, wenn man einfach mal wirklich schmökern möchte. Schmücken.
Wenn man meine normale alltägliche Trägheit mal berücksichtigt, dann wird das noch eine ganze Weile hier so bleiben.
Ja, ich danke Ihnen, dass Sie mich heute hier empfangen haben, dass ich sogar einen Kaffee bekommen habe. Das ist immer ein Highlight morgens. Ich nehme ja meistens morgens auf, eine Woche vorher. Von daher vielen Dank dafür. Ich drücke Ihnen alle Daumen, die ich habe und komme bestimmt mit einem prall gefüllten Geldbeutel zurück. Also vielen Dank, Herr Nassauer.
Ja.
Du willst mehr hören? Dann klick auf www.siegener-zeitung.de/podcast. Dort findest du alle weiteren Folgen von unserem Podcast Stadtleben und andere Angebote.